Ja, es ist ja durchaus so, dass ich nicht immer nur Texte bringe, die ich positiv finde, sondern auch schwierige Texte. Und das Thema Opfer ist an und für sich für uns heute, denke ich, schwierig. Und von daher soll hier eben auch ein Blick sein, wie man versucht hat und versucht, das allegorisch auszulegen. Aber auch das ist vielleicht nicht ganz unproblematisch. Wir hatten uns ja bisher hauptsächlich mit den Opfertexten in Levitikus befasst. Ich habe hier jetzt nochmal rangezogen das Kapitel in Numeri 7, wo die Opfer der Stammesfürsten bei der Einweihung des Bundeszeltes kommen. Und zwar wird da wirklich von alle 12 Stammesfürsten hintereinander, wird nochmal wiederholt, welches Opfer sie darbringen, obwohl alle dasselbe darbringen. Und man da eigentlich hätte schreiben können, jeder brachte das und das da. Und ich merke es jedes Mal, wenn das der Wochenabschnitt ist, dass es fast unmöglich ist, zuzuhören. Und auch wenn ich es mal selber aus der Tora vorgelesen habe, irgendwo denkt man, ja, wann ist es eigentlich zu Ende endlich, weil man sonst eben 12-mal dasselbe liest. Aber es ist, und das hat natürlich die Frage provoziert, warum macht die Tora das und macht es nicht einfach summarisch und hat eben wohl auch gerade zu dem Versuch geführt, das allegorisch zu deuten. Ich hatte schon, als wir das damals beim Opfer, beim Wochenabschnitt durchgegangen sind, hatte ich diesen, einen Teil von diesem Midrasch auch gebracht aus Numeri Rabba. Vielleicht sehen wir uns erst den Bibeltext an. Der heißt also immer am so und so vielten Tag, also vom 1. bis zum 12. Tag, der Fürst der Kinder, wo dann der Stamm genannt wird. Und dann ist es immer ganz identisch. Er brachte sein Opfer da, eine silberne Schüssel, 130 Schekel ihr Gewicht, ein silbernes Sprengbecken, also es nur zum Auffangen des Blutes verstehen muss. 70 Schekel nach dem Münzgewicht des Heiligtums, beide voll von Feinmehl, vermischt mit Öl zum Speiseopfer. Ein Löffel aus Gold, 10 Schekel voll mit Weihrauch. Ein junger Stier, ein Widder, ein Schaf, ein Jahr alt zum Brandopfer. Ein Ziegenbock zum Sündopfer. Und für das Friedensopfer 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke, 5 einjährige Schafe. Und dann kommt nochmal die Zusammenfassung. Dies ist das Opfer, wo dann nochmal der Name des Stammesfürsten genannt wird. Und der Midrasch in Numeri Rabba versucht also zu erklären, warum das eben 12-mal wiederholt wird, zu sagen, dass jeder Stamm in diese einzelnen Opferteile eine eigene Bedeutung legt. Und ich hatte das, als wir damals den Wochenabschnitt gelernt haben, hatte ich die Verse genommen, die sich auf den Stamm Juda beziehen, wo eben vieles auf David und Salomo und auf das Königtum gedeutet wurde. Und diesmal habe ich ausgewählt den Teil, der sich auf den Stamm Benjamin befasst, in dessen Gebiet das Heiligtum gebaut worden ist und natürlich auch Benjamin als der jüngere Bruder Josefs. Also die allgemeine Einleitung beim Midrasch zu Vers 13 ist eine andere Auslegung und sein Opfer. Was ersahen die Fürsten, Opfer bei dieser Gelegenheit darzubringen? Die Rabbinen sagen, obwohl das Opfer gleich ist, haben sie es doch alle wegen großer Dinge dargebracht. Und jeder Einzelne hat nach seinem Gutdünken dargebracht. Und so war auch in der Hand jedes Stammes eine Überlieferung betreffs allem, was ihm bis zu den Tagen des Messias widerfahren werde, von ihrem Vater Jakob her. Und dann kommen zu Vers 60 bis 65 eben die Deutung auf Benjamin. Am 9. Tag der Fürst der Kinder Benjamins, Avidan ben Gidoni. Warum brachte Benjamin nach den Kindern Josefs, eben Ephraim und Manasse, deren Opfer in den Versen vorher berichtet wird, da? Weil sich die Schechina, die Gottesgegenwart, so wie sie sich in seinem, Josefs Teil in Shiloh niederließ, auch in Benjamins Teil, in dem Heiligtum in Jerusalem niederließ. Oder deshalb, weil es Psalm 80,3 heißt, vor Ephraim, Benjamin und Manasse, erwecke deine Macht und komm uns zu Hilfe, wo also diese drei Stämme, die von Rachel abstammen, erwähnt werden. Sein Opfer war eine silberne Schüssel. Ließ nicht Ka'arat Schüssel, sondern Akeret, kinderlos. Und zwar, also dieses Wortspiel macht man dadurch, dass die beiden ersten Konsonanten umgekehrt werden. Rachel entsprechend, die das Haupt des Hauses war. Sie war die Hauptperson in Jakobs Haus, wie es heißt. Die Kinder Rachels, der Frau Jakobs, waren Josef und Benjamin. Und als ich aus Paddan kam, starb mir Rachel. Silbon, also Kesef, weil infolge ihres Gebetes Benjamin geboren wurde, wie es heißt, und sie nannte seinen Namen Josef und sprach: Der Ewige füge mir hinzu, Josef, noch einen Sohn. Und auch hier geht es wohl um ein Wortspiel zwischen den Worten Kesef und Josef, wo deren zweiter und dritter Konsonant identisch ist. Und auf sie lässt sich anwenden: Ausgewähltes Silber ist die Zunge des Gerechten, in Sprüche 10,20. 130 Schekel ihr Gewicht, weil Benjamin geboren wurde, als Jakob 100 Jahre alt war. Und daher wurde er Benjamin genannt, Ben, das heißt der Sohn von, und ja, die Konsonanten des Wortes Jamin, die eben 100 ergeben, weil er geboren wurde, als sein Vater 100 Jahre alt war. Und er war 30 Jahre alt, als er nach Ägypten hinabzog. Siehe, das sind 130 Jahre. Wo diese Tradition von den 130 genau herkommt, habe ich nicht gefunden. Man kann ungefähr berechnen, dass Jakob 130 Jahre alt war, als er nach Ägypten kam. Davor lagen die 13 Jahre zwischen Josefs Verkauf und seinem Auftreten vor Pharao. Und vor Josefs Verkauf, ja in jedem Fall, war Benjamin ja schon geboren, die 7 reichen Jahre und 2 Hungerjahre. Also kämen zu den, kämen da noch, wären das 22 Jahre, und wahrscheinlich gibt es da noch eine Midrasch-Tradition, die eben das genau auf 30 Jahre vorher vorlegt. Ein silbernes Sprengbecken, Misrak, ist so viel wie Becher, Gabia. Also hier geht es nicht um ein Wortspiel, sondern um einen inhaltlichen Vergleich. Josef entsprechend, der die Redlichkeit seiner Brüder hinsichtlich Benjamins an dem Becher prüfte. Als Josef sah, dass Juda sein Leben für Benjamin hingab, eben in seiner Bereitschaft, anstatt Benjamins als Diener Josefs dazubleiben, erkannte er die Redlichkeit seiner Brüder und gab sich ihnen zu erkennen. Und da Josef aus dem Becher Wein, Jein, trank, dessen Zahl Wert 70 ist, darum war das Gewicht des Sprengbeckens 70 Schekel nach dem Münzgewicht des Heiligtums. Beide voll, denn Josef und Benjamin waren sich gleich. Denn die Wohnstätte wurde in Josefs Gebiet, in Schilo, aufgestellt, und das Heiligtum war in Benjamins Gebiet, in Jerusalem. Das ist der Sinn der Worte: Feinmehl vermischt mit Öl zum Speiseopfer. Ein Löffel aus Gold, 10 Schekel, entsprechend den 10 Söhnen, die Benjamin hatte, als er nach Ägypten hinabzog. Wie es heißt, und die Söhne Benjamins, Bela, Becher, und es werden dann insgesamt 10 aufgezählt. Und sie waren alle gerechte Männer. Das ist der Sinn der Worte: voll mit Weihrauch. Ein junger Stier, ein Widder, ein Schaf, ein Jahr alt zum Brandopfer. Hier sind drei Opferarten des Brandopfers erwähnt, entsprechend der dreimaligen Erbauung des Heiligtums in seinem, Benjamins, Gebiet. Einmal zu Salomos Zeit, das zweite Mal bei der Rückkehr der Exulanten und das dritte Mal, was natürlich zukünftig ist, in den Tagen des Messias. Ein Ziegenbock zum Sündopfer, entsprechend dem Gebäude, das Herodes errichtet hat, also der herodianische Tempel, das durch einen sündigen König erbaut wurde, und sein Bau diente ihm für die Tötung der Weisen Israels. Da gibt es Berichte im Talmud drüber, über die Verfolgung der Weisen durch Herodes. Und für das Friedensopfer 2 Rinder, entsprechend den 2 Königen, die aus Benjamin hervorgegangen sind, Saul und Ischboschet. Eine andere Auslegung: entsprechend den 2 Erlösern, die aus ihm hervorgegangen sind, Mordechai und Esther. Fünf Widder, fünf Böcke, fünf einjährige Schafe. Siehe, das sind drei Arten, immerzu je fünf. Entsprechend den drei Vorzügen von je fünf, die Benjamin genommen hat. Und diese sind es. Und das, was Benjamin aufgetragen wurde, war fünfmal mehr als das, was allen aufgetragen wurde. Das ist nach dem Essen, das Josef seinen Brüdern gibt, als sie mit Benjamin zurückkehren. Und Benjamin gab er, also auch wieder Josef, 300 Silberstücke und fünf Wechselkleider. Und das dritte war Mordechai, der vom Stamme Benjamins war, der würdig war, sich mit fünf königlichen Gewändern zu kleiden, wie es heißt. Und Mordechai ging vor dem König heraus in königlicher Kleidung. Blau und weiß, mit einer großen goldenen Krone, mit einem Mantel aus Leinen und Purpur, also fünf verschiedene Bekleidungsteile. Dies ist das Opfer Avidans. Als er nach dieser Ordnung opferte, begann Gott, sein Opfer zu preisen. Dies ist das Opfer Avidans. Ja, soweit dieser Text, der versucht, die Opferbestandteile auf die Geschichte und die Bedeutung des Stammes Benjamin anzupassen. Cor, ist da schon eine Meldung?
Ja, ich hatte sofort die Frage von, das gesagt, wenn ich verstanden habe, dass die Texte alle gleich sind. Ist das wirklich so? Ich habe nicht nachgeschaut, weil ich habe immer
Ja,
gelernt,
abgesehen von den.
warum wird es wiederholt? Manchmal ist da eine kleine Änderung drin. Das ist manchmal
Nein,
anders.
diese kleine Änderung, die gibt es teilweise in den Opfern an den 7 Tagen des Sukkot-Festes, aber hier ist es wirklich absolut identisch. Das
Okay.
Einzige, was sich ändert, ist der Tag, der genannt
Ja,
wird,
ja,
und der
ja.
Name des Fürsten und sein Stamm. Aber die Opfer bleiben immer dieselben.
Ja. Ich wollte das so eigentlich gerne wissen.
Ja.
Sicher ist. Danke.
Ja, denn es ist wirklich überraschend. Normalerweise ist die
Ja.
Tora ja eher sparsam in ihren Ausdrücken und hier plötzlich wiederholt sie dasselbe 12-mal.
Ja, darum. Darum.
Ja, Frau
Ja,
Krüger-Dohm.
danke.
Was verbirgt sich denn hinter dem Wort Avidans?
Also das ist der Name des Fürsten von Benjamins. Wörtlich übersetzt würde er heißen, mein Vater ist Richter, könnte man. Also Avi. Av ist der Vater, Avi wäre mein Vater und in dem Namensbestandteil Dan liegt die Wurzel von Richten drin. Das wäre eine Möglichkeit. Aber man kann nicht immer die Eigennamen wirklich etymologisch erklären.
Okay, danke.
Ja, man sieht natürlich, dass die Erklärungen manchmal, soll man sagen, etwas gezwungen, etwas willkürlich sind, wenn eben Wortspiele mit Wörtern durch Konsonantenumdrehung gemacht werden oder man Wörter, die zwei, aber nicht drei gemeinsame Konsonanten haben, vergleicht. Das zeigt natürlich, wie so etwas, wenn man wirklich das auf die 12 Stämme und das, was wir über ihren Charakter, ihre Geschichte aus der Bibel wissen, anwenden will, man natürlich gewisse Akrobatik anwenden muss, damit das funktioniert. Und ich denke, was hier eben bei Benjamin wichtig ist, ist zu betonen, dass der Tempel im Gebiet Benjamins gestanden hat und seine Nähe zu den beiden Stämmen Josefs, Ephraim und Manasse. Darauf kommt es hauptsächlich an, so wie es eben beim Stamm Juda das Königtum war. Ja, neben dieser Auslegung, die eben, also der Midrasch zieht das wirklich für alle 12 Stämme durch. Das ist ziemlich lang, wie das erklärt wird. Ein anderer Versuch ist, den zitiert Rashi von, als Quelle gibt er dafür an Rabbi Moshe, den Prediger, der in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts gelebt hat, aber dessen Schriften eben nur in Zitaten aus anderen Schriften, vor allem von bei Rashi, erhalten ist. Und auch hier ist nochmal interessant, dass Rashi, der normalerweise wirklich immer den Wortsinn und auch möglichst knapp bringt, hier diese allegorische Auslegung bringt. Und das zeigt vielleicht auch, dass es ja, einfach der Meinung war, dieser lange Text erfordert noch etwas mehr. Ja, da heißt es, eine silberne Schüssel, Karat Kesef, die Gematrie der Buchstaben ergibt 930. Das habe ich unten aufgeführt, wie man die auseinander, also es werden immer nur die Konsonanten gezählt, nicht die Vokale, die ja nicht wirklich in der Schrift erscheinen, sondern nur in den gedruckten Ausgaben dann punktiert. Und zwar warum 930? Entsprechend den Lebensjahren des ersten Menschen. So heißt es in Genesis 5,5, dass Adam im Alter von 930 Jahren gestorben ist. 130 Schekel ihr Gewicht. Dafür, dass er, also der erste Mensch, als er eine Nachkommenschaft zum weiteren Bestand der Welt hervorbrachte, 130 Jahre alt war, wie es heißt, und Adam lebte 130 Jahre und zeugte. Ein silbernes Sprengbecken, Misrak Echad Kesef, in der Gematrie 520, für Noach, der im Alter von 500 Jahren Nachkommen hervorbrachte, und für die 20 Jahre vor seiner Nachkommenschaft, als der Beschluss über die Flut verhängt wurde. Wie ich zu dem Vers und seine Tage werden sich auf 120 Jahre belaufen, erklärt habe. Das ist der Vers, der noch vor der Geschichte von der Flut kommt, wo Gott beschließt, den Menschen nur noch 120 Jahre alt werden soll. Und zwar, also das Alter Noachs von 500 Jahren, als Jefet geboren wurde, das findet sich in Genesis 5, 32. Und nach Genesis 7, 6 war er 600 Jahre alt, als die Flut begann. Und was Rashi wohl meint, ist, damit Jefet, der also dann bei Beginn der Flut 100 Jahre alt war, damit er auf die 120 Jahre kommt, die der Mensch leben kann, nimmt Rashi an, dass der Beschluss bereits 20 Jahre vor der Flut verhängt wurde. Ich habe das bei ihm im Kommentar zu Genesis nachgesehen, aber bis zum Schluss klar ist es mir auch nicht geworden. Und jetzt ist nochmal wichtig, die Stellung des Wortes Echad, das eins bedeutet. Hier, das heißt nämlich, daher heißt es Misrak Echad Kesef, also das Wort eins steht zwischen dem Wort für Sprengbecken Misrak und dem Wort für Silber Kesef. Wäre eigentlich das Normale gewesen, wäre das Wort 1 Echad nachzustellen, also dass man Misrak Kesef Echad gesagt hätte, wie es ja auch bei der Schüssel der Fall war. Da heißt es Karat Kesef Echad. Der Unterschied zwischen Echad und Achad ergibt sich, dass das eine die männliche und das andere die weibliche Form ist. Um zu sagen, dass auch die Buchstaben von Echad in die Summe eingerechnet werden. Denn bei der Gematrie von der silbernen Schüssel ist das Wort 1 nicht mit eingerechnet worden. Aber dadurch, dass es hier in der Mitte der beiden anderen Wörter ist, wird es so gesehen, dass es mitgerechnet werden muss. Und da kommt eben auch die rabbinische Tendenz da, zu sagen, dass man eigentlich jede merkwürdige Wortstellung auch irgendwie erklären muss. Und das wäre hier eben eine nach der Gematrie. Also um zu sagen, dass auch die Buchstaben von Echad in die Summe eingerechnet werden. 70 Schekel entsprechend den 70 Völkern, die aus seinen Noachs Söhnen hervorgingen. Ein Löffel entsprechend der Tora, die von der Hand des Heiligen gepriesen sei, er gegeben wurde. 10 Schekel entsprechend den 10 Geboten. Voll mit Weihrauch, die Gematrie von Weihrauch, Ktoret, ist 613 Gebote. Wenn du das Q durch E ersetzt, das heißt, wenn man den viertletzten Buchstaben des Alphabets, der hebräischen Alphabet, das Kuf ist, durch den den vierten Buchstaben am Anfang ersetzt. Das ist eine nicht völlig willkürliche Methode, sondern es gilt als eine legitime Methode, aber es gibt natürlich schon so ein bisschen den Eindruck, ja, man ersetzt es halt so, bis es passt, bis man auf die 613 Gebote kommt. Ein junger Stier, Abraham entsprechend, von dem gesagt wird, und er nahm einen jungen Stier. Ein Widder, Isaak entsprechend, und er nahm den Widder und brachte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer dar. Ein Schaf, Jakob entsprechend, und Jakob trennte die Schafe. Ein Ziegenbock, um den Verkauf Josefs zu sühnen, wie es heißt, und sie schlachteten einen Ziegenbock und tauchten sein, also Josefs, gestreiftes Gewand ins Blut. Und für das Friedensopfer eben Schelamim, zwei Rinder, Mose und Aaron entsprechend, die Frieden, Shalom machten zwischen Israel und ihrem Vater im Himmel. Widder, Böcke, Schafe, drei Arten, den Priestern und Leviten und Israeliten entsprechend und der Tora, den Propheten und den Schriften entsprechend. Dreimal fünf gegen die fünf Bücher Mose, die fünf Gebote, die auf der einen Tafel stehen und die fünf Gebote, die auf der anderen Tafel stehen. Bis hierher basierend auf Rabbi Moshe, dem Prediger. Ja, soweit. Wir haben Raketenwarnung. Moment. Ist vermutlich eine jemenitische Rakete, aber ja, warten wir mal ab. Aber ich werde doch mal lieber die Katzen vom Balkon reinholen. Also kurze Pause, machen Sie sich inzwischen ein paar Gedanken über. Ja, wir sind sozusagen vorbereitet. Warten wir jetzt erstmal, ob Alarm kommt. Das ist erstmal eine allgemeine Warnung für den Großraum Tel Aviv-Jerusalem. Also, es muss nicht unbedingt hier hinkommen. Ja, haben Sie inzwischen irgendwelche Gedanken über die Interpretation von Rashi?
Ja, ich glaube, dann ist man so schockiert, Tamar. Was sind die, ich sag mal, die Opfer angesichts Raketenwarnung?
Ich hatte
Das stelle ich
hatte
mir,
das
glaube
Telefon
ich,
in die
nicht vor.
Schublade gelegt, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, obwohl auch am Schabbat eine jemenitische Rakete kam. Aber wie gesagt, werden normalerweise abgeschossen und richten keinen größeren Schaden an. Ja, ich denke, worum es hier Rabbi Moshe, dem Prediger, geht, ist wirklich diese Opfer in eine, ja, man könnte fast sagen, eine Schöpfungstheologie einzubauen, damit anzufangen, dass ja, mit den Lebensjahren des ersten Menschen und dem Datum, wann er Nachkommen gezeugt hat, was eben auch bedeutet, dass damit die Welt weiter existiert. Und jetzt gibt es ja Sirene. Ich hoffe, dass ich in 2 Minuten wieder da bin. Ja, also wie gesagt, diese jemenitischen Raketen, die bringen mich weniger aus der Fassung. Ist normalerweise immer nur eine und die sind halt bisher auch immer abgeschossen worden. Und offiziell soll man 10 Minuten warten bis nach der Sirene, aber es war eben schon der Abschuss zu hören und kam auch schon in den Nachrichten, sie sei abgeschossen worden. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass es das war. Ja. Zurück zu unserer Schöpfungstheologie beim Opfer. ja, also ich finde es eigentlich sehr spannend, obwohl das ja spezifisch jüdische Opfer sind, dass hier trotzdem dieser universale Zusammenhang geschaffen wird, um das Ganze mit Adam und mit der Menschheit nach Noach zu verbinden. Und natürlich ist dann auch die Vergleiche von Abraham mit Stier, Isaak mit dem Widder, Jakob mit dem Schaf, das kommt relativ häufig. Und auch der Vergleich vor allem von Aaron, auch von Mose als dem Friedensstifter ist auch ein sehr gängiger Vergleich, könnte man sagen. Ja, dazu noch Anmerkungen. Anita.
Also es ist dann kein Problem, ich sag mal, auf ganz alte Geschichten im Grunde genommen zurückzugreifen, wo es ja noch gar keinen Tempel und damit ja auch noch nicht das, also diese Art von Opfer eigentlich gab, das spielt da keine Rolle, sondern ja, also das macht keine Probleme in der Logik sozusagen. Man muss da nicht in der historischen Logik bleiben.
Nein, nein, so, und gerade auch, also das werden wir auch gleich bei den Opfern zum Sukkot-Fest noch sehen, ist eigentlich schon ganz wichtig für die Interpretation der Opfer zu sagen, sie werden dargebracht, damit die Welt Bestand haben kann. Und in dem Sinne könnte man auch sagen, eben die Opfer sind nicht nur wichtig für Israel, sondern die Welt weiß es zwar vielleicht nicht, aber eigentlich sind sie für alle wichtig. Und das ist auch vielleicht gerade die priesterliche Tradition, die leitet sich eigentlich immer, ja, als eine, die ist eigentlich eine, wird als eine Schöpfungsordnung verstanden. Und es das heißt auch irgendwo im Talmud, es war ja jede Woche eine andere Gruppe von Priestern, die im Tempel Dienst getan haben, weil natürlich nicht alle gleichzeitig hätten Dienst tun können. Und das waren normalerweise Leute aus unterschiedlichen Orten, und die Nichtpriester aus dem Ort, dessen Priester in der Woche im Heiligtum Dienst getan haben, die haben parallel zu deren Opfertätigkeit an den 7 Tagen den Schöpfungsbericht aus Genesis, die 7 Tage Schöpfung in den 7 Tagen gelesen. Also auch da zeigt sich diese Verbindung zwischen Schöpfung und Opfer.
Wird das bei, also wir haben ja letztes Mal die Weiterentwicklung oder wie auch immer man es nennen will, das ist ja schon eine Wertung, dass das Gebet das Opfer ersetzt. Das heißt, ist das Gebet dann auch auf die gesamte Welt bezogen?
Also bei den Kommentaren zum Gebetbuch kenne ich es nicht. Man könnte aber das Tempelweihgebet von Salomo heranziehen. Denn da heißt es ja durchaus, dass Salomo bittet und auch der Fremde, der zu diesem Ort hin betet, du mögest sein Gebet erhören, um damit eben auch zu zeigen, dass Gott nicht nur der Gott Israels, sondern aller Menschen ist. Ja, also in dem Sinne schon. Ja, in diesem Sinne machen wir dann vielleicht weiter mit der metaphorischen Bedeutung der Opfer an Sukkot. Numeri 28, 29 ist ja ein weiterer langer Opferabschnitt, und im Unterschied zu dem, was wir in den ersten Kapiteln von Levitikus gesehen haben, geht es hier um die Opfer der Allgemeinheit, die jeden Tag am Schabbat, am Neumondtag und an den einzelnen Feiertagen dargebracht werden, die also wirklich auch stellvertretend eben für alle stehen. Während es in Levitikus ja um die Opfer ging, die ein Einzelner, sei es freiwillig, sei es als Sündopfer, darbringt. Und auch hier ist eben besonders auffällig die Opfer für Sukkot, für das Hüttenfest, das ja 7 Tage gefeiert wird. Und da werden auch die Opfer von jedem Tag aufgezählt, aber im Unterschied zu Nummer 7, wo es eben immer derselbe Text ist, verändert sich wirklich was an jedem Tag, nämlich die Zahl der Stiere, die dargebracht werden, sinkt. Jeden Tag wird ein Stier weniger dargebracht. Und das hat Rashi auch dazu gebracht, und er stützt sich dabei auf Midrashim, also es ist schon eine ältere Tradition, die Opfer auch symbolisch darzustellen oder beziehungsweise ihnen eine symbolische Bedeutung zu geben. Und zwar brachte das zu Vers 18, wo es heißt, und das Speise- und Trankopfer für die Stiere. Die Stiere des Festes sind 70, also wenn man alle von den 7 Tagen zusammenrechnet, den 70 Völkern entsprechend, die sich immer mehr verringern. Es ist ihnen ein Zeichen für Vernichtung, und in den Tagen des Tempels schützten sie, die Stiere, sie vor dem Leiden. Für die Schafe, Israel entsprechend, das verstreutes Lamm, in Jeremia 50, 17 genannt wird, und ihre Zahl bleibt gleich an jedem Tag und beläuft sich dann insgesamt auf 98. Um mit ihnen die 98 Flüche im Deuteronomium, in Deuteronomium 28, zu vertilgen. So macht es Rashi. Und Abravanel bringt noch eine ganz andere Art der symbolischen Interpretation, die er den wissenschaftlich-philosophischen Weg zum Verständnis der Opfer nennt. Und der zweite wissenschaftlich-philosophische Weg zum Verständnis der Opfer ist, dem Menschen die Tage seines Lebens und ihre Angelegenheit in Erinnerung zu rufen, damit er sich zu Herzen nimmt, was das Ende seiner Lebenstage sein wird. Und daher waren die 70 Stiere, die an den 7 Tagen des Festes geopfert werden, ein Hinweis auf die Lebensjahre des Menschen, die dieser Zahl entsprechen, wenn er seine Tage rechnet, ohne die Tage, an denen man kein Gefallen hat, nach Kohelet 12,1, die Tage des hohen Greisenalters sind und auch nichts an ihnen fehlt und nichts von den guten Tagen abgeschnitten wurde, wie es heißt, die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre. Psalm 90,1. Und ihnen entsprechend gab es 70 Stiere an diesem Fest, das 70, 7 Tage muss es heißen, Entschuldigung, das 7 Tage einschließt, die ebenfalls ein Hinweis auf die Jahrzehnte seiner Tage sind. Und wie es das Fest der Einsammlung, so in Exodus 23, 16 heißt, hinsichtlich des Einsammelns des Menschen zu seinem Volk. Und da die ersten 13 Jahre der Lebensjahre des Menschen für die Kindheit bestimmt sind, in denen der Verstand noch nicht herrscht, wie unsere Weisen seligen Angedenkens sagten, 13 Jahre geht der böse Trieb dem guten Trieb voran. Also sozusagen mit dem bösen Trieb wird der Mensch geboren, und den guten Trieb, der macht sich bemerkbar, wenn er erwachsen wird. Daher gab es am ersten Tag des Festes 13 Stiere, und am siebten 7 Stiere. Und alle Stiere zusammen waren 70, um auf die 70 Jahre seines Lebens hinzuweisen und die 7 Jahrzehnte, die diese Jahre ausmachen. Und da die 70 Jahre die Tage sind, an denen der Mensch tätig ist und in dieser Welt Frucht bringt, waren die Stiere, Parim, ein Hinweis darauf, abgeleitet von Pri, Frucht. Und daher wurden nach ihnen 2 Widder, Eil, geopfert, um auf die Jahre der Jugend hinzuweisen, die die Tage der Kraft in körperlichen und seelischen Dingen sind. Und daher waren es zwei, eben für die körperlichen und die seelischen Dinge. Und die Schafe, die nach ihnen geopfert werden, sollten darauf hinweisen, dass die Tage und Jahre eines Menschen manchmal mehr als 70 Jahre sind und bis zu 100 oder weniger gehen. Denn dies ist das Übermaß des Lebens. Daher waren es an jedem Tag 14 Schafe, die in den 7 Tagen des Festes die Zahl von 98 Schafen erreichen, was nahe an 100 ist. Und da die Tage in dieser hohen Zahl ein Leben der Schwäche und des Elends sind, Jahre der Unterworfenheit, Nichbashim, was eben ähnlich wie die Schafe Kvasim ist, nicht voll Kraft, Vermögen und Macht, und dann nimmt er das Wort Elut, was man eben auch von dem Widder, dem Eil, als Widderhaftigkeit übersetzen kann. Und daher wurde mit Schafen Kvasim auf sie hingewiesen. Siehe, es hat sich gezeigt, dass der Hinweis als Ganzer war, daran zu erinnern, dass der Mensch ein Fest der Einsammlung hat. Und dies ist der Tag seines Todes, an dem er zu seinem Volk eingesammelt wird, dass die guten Jahre seines Lebens, die Tage der Tätigkeit, 7 Lebensjahrzehnte sind, wie die Tage des Festes, dass die Tage seiner Jahre bis zu diesem 70. Jahr Stiere sind, das heißt Früchte bringen. Denn es gibt in ihnen Kraft und Macht in seiner körperlichen und seelischen Wenigkeit. Wenn aber die Tage der Lebenskraft über die Grenze der 70 Jahre hinausgehen und sich der Zahl 100 nähern, wird sein Opfer unterworfene Schafe, Kvasim Nichbashim, und schwache und geschwächte Taten wie Schafe sein. Und es wird in ihnen keine Macht, beziehungsweise Widderhaftigkeit und Kraft wie von Widdern sein. Der Hinweis geht nicht auf das, was nach den 100 ist, denn er ist dann so gut wie tot und aus der Welt geschieden. Und lass es dir nicht schwierig erscheinen, dass die göttliche Tora manchmal das Stieropfer befiehlt und es als Gleichnis und Hinweis auf den Himmelskörper dient und manchmal auf die Tage des Menschen. Und ebenso ist es mit den Widdern und den Schafen, entsprechend der Hinweise, die ich erwähnt habe. Denn bereits der gelehrte Lehrer hat im Vorwort seines Buches geschrieben, damit ist Maimonides mit dem Morene Wuchim gemeint, dass sich in den prophetischen Büchern die Gleichnisse und Rätsel in ihrer Art und Form abwechseln. Und die Angelegenheit, die er den, der sie lernt, lehrt, kann eine Angelegenheit sein, die in vielen Gleichnissen verstreut und an den Rand gedrängt ist. Und noch tiefer ist es, wenn ein Gleichnis als Gleichnis für viele Angelegenheiten dient. Ja, also hier haben wir zwei unterschiedliche Versuche, die Opfer des Sukkot-Festes und besonders die 70 Stiere zu erklären. Dazu Anmerkungen? Brigitte?
Ich habe dazu eine Frage, und zwar ist das etwas jetzt in der jüdischen Kultur, was einzelnen Theologen wissen und bewusst ist, oder ist es auch in irgendeiner Weise in zum Beispiel in den Sprachgebrauch des Alltags eingegangen? Also diese Vorstellung, dass 70 Jahre, das ist das eigentliche. Die eigentliche Lebenserwartung, die jemand hat und alles, was darüber geht, das endet dann in Schwäche und Elend. Würde das jemand heute so sagen,
Also
denken oder schreiben?
dieser Psalmvers, die Tage unserer Jahre sind 70, der ist schon bekannt, aber der geht auch noch weiter, wenn es hochkommt, 80. Also 80 wird schon noch gesehen, und das ist schon eine Sache, die bekannt ist. Man würde dann, also Abravanel geht hier wirklich in seinem Pessimismus sehr weit zu sagen, dass danach das Leben nicht mehr viel wert sein kann, was zu seinen Lebzeiten natürlich auch etwas war, das sicher eher stimmte. Er selber, ich sehe gerade, guck gerade auf seine Lebensdaten, er ist 71 geworden. Also von daher hat er das nicht so ganz ausprobieren können. Und ich denke eben einerseits, weil wir eben heute natürlich auch von über 100-Jährigen wissen, die teilweise durchaus noch funktionsfähig und auf jeden Fall klar im Kopf sind, würde man das sicher nicht mehr so extrem wie Abravanel sagen. Aber diese grundsätzliche Formulierung, dass 70 Jahre, wenn es hochkommt, 80 sind, das Menschenleben ist, das ist schon etwas, was ziemlich verbreitet ist. Ja.
Und wenn ich noch was nachfragen darf, weiter, das, was wir jetzt vorher gehört haben, ist das etwas, diese einzelnen Opferdetails, was Leute heute wissen?
Es kommt drauf an. Also was die Erklärung, die Rashi bringt zu den Stieren vom Sukkot-Fest, das ist was sehr Populäres und Rashi ist ja auch der Kommentator, der eigentlich immer mitgelesen wird mit der Tora. Und von daher auch seine Erklärung zu Numeri. Ich weiß nicht, ob es jeder so parat hat, aber zumindest Leute, die wirklich den Wochenabschnitt immer mitlesen. Ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie es zumindest irgendwann mal gelesen haben, kann man schon von ausgehen. Während der ausführliche Midrasch in Numeri Rabba, das ist schon ein bisschen, weil es eben auch sehr lang ist, da würde ich nicht davon ausgehen, dass es unbedingt jeder kennt. Das sind wirklich eben mehr so die klassischen Kommentatoren, was Rashi bringt, Ramban, Ibn Ezra, das sind die Sachen, die eigentlich jeder kennt und die auch auf den Predigten genommen werden.
Okay,
Eben
danke.
auch die Kommentare, die man relativ leicht zusammen mit der Tora abdrucken kann. Das, die auch dafür sozusagen knapp genug sind. Während die, also wie der Midrasch zu Numeri, das sind eigene Buchausgaben. Und auch Abarbanel, der eben wirklich einen sehr ausführlichen Kommentar hat, den gibt es eben auch als eigene Ausgabe des Kommentars von Abarbanel und weniger eben mitgedruckt. Von daher ist das schon eher, also wird schon viel zitiert von Bibelauslegern, aber das ist nicht unbedingt was, was jetzt jeder mitlesen würde. Ja, dafür ist es einfach auch zu lang. Anita?
Ich wollte noch zu den 13 Jahren nachfragen. Also ist das auch eine Vorstellung, also dass man ab 14 sozusagen, dass dann der gute Trieb, das Erwachsenwerden beginnt und dann auch die religiöse Mündigkeit beginnen kann?
Ja, also es ist der 13. Geburtstag der Gemeinde, ist sozusagen, also nicht ab 14, was ja für die Jungen gilt. Also die Bar Mitzwa der Jungen ist ja im Alter von 13, während die Bat Mitzwa der Mädchen im Alter von 12 ist. Das weiß ich jetzt nicht, ob Abarbanel das hier in dem Fall unterscheiden will, aber das ist wirklich der Gedanke, dass eben Kinder bis zum Alter von 13 beziehungsweise 12 eben noch nicht religionsmündig sind und von daher auch nicht schuldig werden können. Was eher da war, ist schwer zu sagen. Ob erst der Gedanke da war, dass der böse Trieb erst dann anfängt oder erst der Gedanke, dass man erst ab dem Alter schuldig werden kann. Und das ist eben sozusagen, das ist die negative Seite, deswegen zu sagen, dass man religionsmündig wird, dass man ab dann verantwortlich ist und eben auch in der Lage ist, das Böse zu tun, natürlich.
Das haben wir interessanterweise tatsächlich in der, also zumindest in der katholischen Kirche, ich weiß nicht, wie es in der evangelischen Kirche ist, haben wir ja übernommen, die Religionsmündigkeit. Also bei uns kann man sich dann mit ab dem Alter auch, gilt man als Erwachsener, muss auch Taufe, Erstkommunion und Firmung gemeinsam erfolgen und kann man sich vom Religionsunterricht selbstständig abmelden. Interessanterweise
Ja, das
ist so
und ja,
geblieben.
und auch die Firmung beziehungsweise die Konfirmation wird ja auch, ich weiß gar nicht, seit wann das so ist, aber jedenfalls schon seit ziemlich langer Zeit auch auf dieses Alter so in etwa zumindest festgelegt. Ja. Und während natürlich die heutige Gesetzgebung ja eigentlich darauf hingeht, dass, also ein mündiger Staatsbürger ist man ja erst ab 18. Da hat sich, das hat sich schon nochmal auch ein Stück raufgesetzt. Die Religionen setzen das doch um einiges früher an. Was sicher auch in älteren Zeiten wurde man wahrscheinlich auch schneller erwachsen, auch weil die Lebenserwartung kürzer war und auch dieser Gedanke, eine Kindheit leben zu lassen, viel weniger da war. Und auch daher ergibt sich das wahrscheinlich. Cool.
Ja, mit dem Erwachsenwerden. Ich habe verstanden, man hatte früher in Europa nicht das Unterschied zwischen Kind und jung Erwachsener und Pubertät und so. Das kannte man nicht, habe ich immer verstanden. Also ein Kind wurde schon ganz schnell von, ach, du kannst mitarbeiten, du kriegst Verantwortlichkeiten und so mit. Habe ich
Ja, also der
immer
Gedanke,
nicht
dass man,
verstanden.
dass es eine Kindheit gibt, in der man
Ja.
sozusagen andere Dinge tut als Erwachsene tun, das ist wirklich ein ziemlich neues Produkt.
Ja.
In den alten Zeiten hat man Kinder, sobald sie mitarbeiten konnten,
Ja.
mitarbeiten lassen und sie eigentlich als kleine Erwachsene
Ja, genau.
angesehen.
Ja.
Aber trotzdem irgendwie wohl doch das Gefühl gehabt, man kann ein Kind, das 7 oder 8 Jahre alt ist, nicht für seine Taten verantwortlich machen, wie man jemanden im Alter von 15 oder 16 verantwortlich macht. Dieses
Das
Gefühl
nehme
war
ich
wohl
an,
schon
wenn
da.
man ein guter Elter ist, macht man das natürlich
Ja.
auch. Ja. Ja. Ich habe selber kein Kind, also ich habe da keine Erfahrungen mit, aber was ich wohl erfahren habe mit Kindern, was ich dann für Arbeit gemacht habe und aufgepasst habe, denke ich, ja, kann ich mir das vorstellen. Ja, okay.
Ja, Frau Herret.
An der Klagemauer haben wir die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen erlebt, und es war viel Gesang und ein großes Fest. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass Jüngere schon dabei waren. Kann das sein?
Also mitgefeiert haben sicher, aber das eigentliche Kind, das Bar Mitzwa hat, wird normalerweise nicht früher gefeiert. Und manchmal kann man es ja auch nicht so genau sehen, wie alt sie sind. Es gibt ja Kinder,
Okay.
die klein für ihr Alter aussehen. Also das ist manchmal nicht immer so leicht einzuschätzen. Aber da hält man sich schon ziemlich genau dran. Also es gibt Leute, die nicht genau nach der Woche des Geburtstags gehen, sondern das vielleicht aus familiären Gründen verschieben, aber man würde es, glaube ich, auch eher später als früher machen dann.
Ja, aber es ist jedenfalls ein großes, großes Fest.
Ja, das ist ja also auch, mein hauptsächlich war es natürlich für die Jungen, weil sie dann ja auch zum ersten Mal wirklich auch zu den 10 religionsmündigen Personen, mit denen ein Gebet abgehalten werden kann, zählen, und dass sie dann eben bis dahin gelernt haben, aus der Tora vorzulesen, dass sie die Gebetsriemen anlegen können. Bei den Mädchen war das traditionell wesentlich weniger, weil es eben keinen liturgischen Weg gab, das zu zeigen. Das
Ja.
ändert sich heute auch immer mehr, eben je nachdem, welche Richtung des Judentums oder. Aber selbst die traditionellsten würden auf jeden Fall auch zumindest eine Party heute für das Mädchen machen, weil das ist schon, ja, eben schon ein wichtiger Übergang. Das sind halt ja auch so Fragen wie zum Beispiel, ab diesem Lebensjahr muss man an Yom Kippur fasten, zum Beispiel. Kinder sind ja vom Fasten ausgenommen. Da heißt es schon, in den Jahren vorher soll man sie daran gewöhnen, dass sie wenigstens schon mal ein paar Stunden fasten, damit sie nicht plötzlich auf einmal dastehen und sehen, dass sie jetzt 25 Stunden nichts essen und trinken können. Das sind auch solche Sachen, die dann, ja, wo eben wirklich der Geburtstag einen Unterschied macht in Dingen, für die man plötzlich verantwortlich ist.
Danke.
Ja, ich glaube, dann können wir uns dem Text von Samson Raphael Hirsch zuwenden, der einige Bauchschmerzen oder sonstige Gefühle hervorgerufen hat. Und ich finde es schon interessant, also wir haben ja hier einen Rabbiner von Ende des 19. Jahrhunderts, also gar nicht mal so weit von uns entfernt, der eben auch als orthodoxer Rabbiner natürlich nicht hingehen wird, wie seine Reformkollegen zu der Zeit schon tun, und zu sagen, die Opfer sind was, was einfach abgeschafft ist und da haben wir kein Interesse mehr dran, sondern er behält es als Ideal, dass es als sozusagen als messianische Vision, dass der Tempel wieder aufgebaut werden sollte, und er versucht eben diesen Texten einen Sinn zu geben. Und ja, geht auf die symbolische Bedeutung der Tiere ein. Und ja, wir haben einerseits den Text zum Rinderopfer und dann nachher auch zum Vogelopfer. Ja, also zu dem Rinderopfer schreibt er: Wir haben schon in unseren Grundzügen einer jüdischen Symbolik nachgewiesen, wie Tiere als Ausdruck für Personencharakter auftreten und wie durch Rind, Stier und Kalb zunächst die im Dienste eines höheren, schaffende und wirkende Persönlichkeit zum Ausdruck kommt, während in Kleinvieh, Schaf und Widder, Ziege und Bock, die von einem höheren geweidete, das heißt den Bedürfnissen ihres Daseins nach versorgt werdende Persönlichkeit ihren Ausdruck findet. Durch Rind und Kleinvieh werden somit die beiden Seiten zum Ausdruck gebracht, die zusammen die Erscheinung des Menschen in seinem Hiersein erschöpfen, sein Wirken und sein Geschick. Es wird hier in Vers 10 die Wahl gelassen, ein Brandopfer aus Rind oder aus Kleinvieh darzubringen. Es kann das Bewusstsein bisher mangelhafter Pflichttreue und der Vorsatz größerer Hingebung an die tätige Erfüllung unserer Obliegenheiten aus dem Bewusstsein der von uns von Gott gestellten Aufgabe entspringen, in deren Dienst wir unsere Kräfte üben sollen. Ein solches Bewusstsein und ein solcher Vorsatz wird sein Brandopfer aus dem Rind wählen. Es wird als Stier oder werdender Stier als Kalb für den ihm von Gott zur Bestellung angewiesenen Acker der Tätigkeit zu Gott näher treten. Oder es entspringt das Bewusstsein bisheriger Mangelhaftigkeit und der Vorsatz künftig größerer Hingebung an tätige Erfüllung der göttlichen Gebote aus dem Bewusstsein der Schuld, die wir unserem Lebenshirten tragen, und wir fühlen jede Fiber in uns unter seiner Obhut gewonnen und erhalten. Und es drängt uns, jeden von ihm gespendeten Blutstropfen in seinem Dienste zu verwenden und mit jeder von ihm gespendeten Kraft seinem Willen zu leben. Ein solches Bewusstsein wird uns unser Brandopfer aus Kleinvieh wählen lassen. Wir werden als Schaf oder im Hochgefühle unserer Dankesschuld als Widder, als unter reicherem Gottessegen gewachsenes Glied seiner Herde oder im Vorsatz des Widerstandes gegen alles, was uns der göttlichen Führung entlocken möchte, als Ziege und Bock uns dem Hirten Israels nahe. Hier zuerst, eben zitiert Vers 1,3, wenn ein Brandopfer sein Opfer, und zwar vom Rind, so soll er männlich ganz es nahe bringen. Ein Brandopfer ist nur von den Männlichen. Hinsichtlich der von uns zu lösenden Aufgaben erwartet uns Gott alle in männlicher Selbstständigkeit. Die Aufgabe selbst, für die wir einzustehen haben, welchen Geschlechtes und Standes sonst auch immer, macht uns zu Männern. Wenn ein Brandopfer sein Opfer, so soll er männlich es nahebringen. Alles, was an Manneskraft und männlicher Selbstständigkeit in uns wohnt, haben wir dem Dienste Gottes zu weihen. Es ist nicht das weibliche und weibische Dulden, es ist die männliche Tat, die im Brandopfer die Gottesnähe sucht. Und ganz sei das Tier, in welchem man sich, seine Tat, sein Streben in die Gottesnähe bringt. Das volle, ausnahmslose, unverkürzte Menschenleben fordert das Heiligtum seines Gesetzes und verheißt dafür ein lebenvolles Leben, in welchem selbst der Tod und der Schmerz ihre Stätte verlieren. Wie daher unverletzt und unverstümmelt die Priester an Israels Gesetzesaltar sein müssen, also und in noch weiterer Ausdehnung müssen die Opfertiere unverletzt und unverstümmelt, vollkräftig und ungeknickt sein, in deren Dahingebung der Mensch seinen Eintritt und Fortschritt in die Bundesnähe Gottes am Altare seines Gesetzes feiert. Die durch den Begriff Tamim positiv geforderte Ganzheit des Opfers geht noch weiter als das verpönte Negative. Während der Begriff mit Makel behaftet nur sichtbare äußere Mangelhaftigkeit der Körperbildung umfasst, fordert der Begriff Tamim auch die innere Ganzheit und ein Tier, dessen innere Teile mangelhaft befunden worden, ist zum Opfer untauglich. Babylonischer Talmud, Brachot 39a. Für jede unserer Beziehungen zu Gott, die durch das Opfer zum Ausdruck gelangen, erscheint somit die Ganzheit, das heißt die Forderung des Aufgehens unseres ganzen Wesens in diese Beziehung als erste unerlässliche Bedingung dazustehen. Es ist das mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Vermögen, aus Deuteronomium 6,5. Es ist dies die unmittelbarste Konsequenz aus der allerersten an uns gestellten Anforderung, eben vor der Gabe der Tora am Sinai, und ihr werdet mir ein auserwählter Besitz sein, Exodus 19,5, womit eben das Ausschließende unseres Verhältnisses zu Gott als Grundstein unserer ganzen Beziehung gelegt ist. Jede Mangelhaftigkeit des lebendigen Wesens, in welchem die Beziehung unseres Wesens zu Gott zum Ausdruck kommen soll, schließt das mangelhafte Organ und damit dasjenige Bereich unseres Wesens, welchem dieses Organ als Vermittler dient, aus unserer Beziehung zu Gott und aus ihrer Hingebung an ihn aus. Wir treten nicht ganz, nicht mit unserem ganzen Wesen, nicht mit allen unseren Beziehungen in die Verbindung mit Gott ein. Wir reservieren etwas, halten etwas zurück. So gewiss aber wie die unmittelbare Konsequenz aus dem Gott-Einheit-Bewusstsein, die Totalität unserer Hingebung an Gott, die Konsequenz aus Höre Israel und du sollst lieben und so weiter ist. So gewiss ist die geringste, die leiseste Vorenthaltung irgendeines Teiles unseres Wesens als nicht miteingehend in unsere Beziehung zu Gott eine Leugnung seiner Einheit. Wohnt doch, wie wir dies bereits zu Genesis 17,1 bemerkt, der Wurzel Tamam, aus der Tamim gebildet ist, ebenso stark die Negation eines jeden Andersseins inne, wie die Positivität eines wirklichen, vollkommenen Seins. Ja, soweit zu dem Rinder- bzw. Kleintieropfer. Und es ist im Hintergrund vielleicht auch noch wichtig zu sehen, dass San Don Rafael Hirsch großen Wert darauf legt, dass das Wort Korban, Opfer, von dem Verb le karef oder le hit karefen sich nähern kommt. Dass das Opfer ein Versuch der Annäherung an Gott ist. Das, denke ich, scheint ja auch immer wieder durch in dem Text. Ja, dazu Anmerkungen. Brigitte?
Ja, bei diesen letzten beiden Sätzen, da frage ich mich natürlich, wie kann denn diese Positivität eines wirklichen, vollkommenen Seins, wie kann die denn aussehen? Also, ich meine, wir bleiben ja doch immer, egal wie nahe diese Positivität ist, diese Annäherung, kann die denn jemals wirklich im Leben gelingen?
Jeschaja Leibowitsch würde sagen, nein. Man muss danach streben im Wissen, dass man es nie erreichen wird, wie er es auch zur Heiligkeit sagt. Man muss versuchen, so gut man kann, und darf sich auch nicht rausreden, ich schaff's ja doch nicht. Aber es ist klar, dass es nie erfüllt wird. Ich vermute mal, dass auch San Don Rafael Hirsch das irgendwo klar war. Aber ich glaube, es hat etwas mit dieser orthodoxen Frömmigkeit Ende des 19. Jahrhunderts zu tun, wirklich auch angesichts der Gefahren von Säkularisierung, wie man sieht, der Versuch, die jüdische orthodoxe Identität aufrechtzuerhalten, dass er da darum vielleicht wirklich diese, ja, eigentlich unausführbaren Forderungen stellt. Und ich denke eben, einerseits muss man sich bewusst machen, dass das nicht real ist. Und andererseits ist es schon wichtig, es trotzdem zu sagen. Man sollte es versuchen, diesen Anspruch zu stellen.
Ja. Danke.
Anne.
Also, ich bin gedanklich noch bei diesem Tier, das vollkommen sein soll, aber auch innen vollkommen sein soll. Das kann man ja so richtig nicht sehen, wenn man so ein Tier von außen betrachtet. Vielleicht hat das auch mit dieser Frage zu tun, ist Vollkommenheit eigentlich erreichbar? Wenn ich kann das dem Tier ja auch nicht ansehen. Also ist es etwas was sozusagen etwas theoretisch oder ein Ziel ist, das ganz schwer zu erreichen ist. Denn mit dem Tier kann ich das auch nicht, mit dem kann ich es auch nicht ansehen. Genauso wenig, wie es den Menschen ansehen kann.
Durchaus möglich, dass es eine Beziehung ist. Und das ist auch wirklich das Risiko, das eigentlich mit jedem Opfer verbunden ist. Also mal das Tier wird natürlich nach seinem äußeren Aussehen vorher wurde es überprüft, ob es ohne Makel aussieht. Aber es konnte immer noch passieren, dass nachdem das Tier schon geschlachtet ist, sich an den Eingeweiden rausstellt, dass da ein Makel war und dann gilt das als nicht gültiges Opfer. Dann hätte man ein weiteres Opfer an dessen Stelle darbringen müssen. Und ja, das zeigt vielleicht etwas von der Zerbrechlichkeit des Opfers, dass man, solange man es nicht schon den ersten Schritt eben des Schlachtens getan hat, nicht wissen kann. Mit heutigen Methoden könnte man vielleicht, man könnte einen Ultrasound vorher machen oder sonst was, aber da die Opfer ja nicht aktuell sind, hat sich so meines Wissens niemand mit dieser Frage befasst, ob man das machen würde vorher. Das wäre doch eine Herausforderung, wenn der Tempel widerstände, ob man das macht. Aber ehrlich gesagt, ich möchte lieber nicht das ausprobieren. Frau Fricke.
Ja, kann ich eine ganz nette Anekdote vielleicht zu sagen. Ein junger Mann kommt in meine Sprechstunde und ich mache einen Ultraschall. Und er hatte einen Situs inversus, das heißt, die Seiten waren verdreht, ja. Die Leber lag rechts, die Milz dann links. Also das sah man ihm nicht an. Das war ein bildhübscher, kluger junger Mann, aber die inneren Organe waren einfach verdreht. Das ist einfach passiert. Und ich denke, das meinen Sie wahrscheinlich, dass ein Tier, was makellos erscheint, kann ich immer noch nicht sagen. Es gibt nicht so einen Zufall. Das finde ich jetzt ganz schön. Das war
Ja.
sehr beeindruckend. Genau.
Ja, man könnte es natürlich auch dahin nehmen, dass wir eben auch bei Menschen, die uns vielleicht als relativ vollkommen erscheinen, wenn man ja doch nicht weiß, was im Inneren ist. Auch da
Genau.
ist das Äußere und das Innere, was kein anderer Mensch wirklich überprüfen kann und was man vielleicht selber nicht mal immer so genau weiß.
Ja, das war völlig überraschend für die Familie. Ja.
Ja. Anita.
Ja, ich fand einfach auffällig nochmal die Betonung der Männlichkeit. Also, dass das Opfer männlich sein muss und dass es um die männliche Tat im Gegensatz zum weiblichen Dulden geht. Und es ist die männliche Tat, die im Brandopfer die Gottesnähe sucht. Das heißt, weiblich sich Gott nähern, geht da nicht so gut. Und gleichzeitig ist ja auch die Frage, ob nicht, ich sag mal, unser Problem mit männlichen Priestern in der katholischen Kirche möglicherweise auch weil wir ja immer noch Opfer darbringen, wenn auch im übertragenen Sinne, nicht auch damit seinen Ursprung hat. Also, ich glaube, es geht nicht nur um die Stellvertretung Christi, sondern ich glaube, das hat tiefere Wurzeln. Und also im Grunde genommen kann man ja auch gleichzeitig sagen, dass Männlichkeit und Tat und Opfer hier im Grunde genommen nahezu synonym gesehen werden, was ich auch schwierig finde. So, und ich glaube, es ist auch richtig so, ne? Also das Gleiche gilt ja im Grunde genommen für die Priester. Die müssen ja auch im Grunde genommen wirklich männlich sein, ne? Die dürfen, glaube ich, in ihrer Geschlechtlichkeit nicht verletzt sein, wie auch immer.
Ja.
Ja.
Ja, also für die Priester ist es ganz eindeutig, und es ist eben auch wirklich auf Männer beschränkt, während die männlichen Opfertiere, das gilt fürs Brandopfer, für andere Opferarten, ich meine auch für das Friedensopfer und auf jeden Fall auch für das Sündopfer, können bzw. sind auch teilweise vorgeschrieben auch weibliche Tiere. Also es ist nicht, dass sämtliche Opfer männlich waren, aber eben das Brandopfer, wo das ganze Opfer vom Feuer verzehrt wird und nichts davon gegessen wird, und was nach Hirsch am meisten die Hingabe repräsentiert, das ist das, was männlich sein muss. Aber ich finde, fand sich dann schon auch die Formulierung, diese Aufgabe macht uns zu Männern. Also da sieht man auch, wie dieser Begriff Mann und männlich und weiblich eben auch etwas sein kann, was eben nicht biologisch ist, sondern etwas charakterisieren soll. Aber natürlich stehen gewisse Rollenverständnisse dahinter, die auch problematisch sind. Ja, dann kämen wir jetzt zu dem Vogelopfer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist also auch jedes Mal, wenn das der Wochenabschnitt ist, mir dreht sich immer der Magen um, wenn ich diese Verse lese. Das ist also schon eine sehr brutale Schilderung, wie dieses Opfer stattfindet. In der Bibel erscheint der Vogel vorzugsweise als Bild eines flüchtigen, von Gefahr bedrohten, von Not ergriffenen, wehrlosen Daseins. Wie ein Vogel umherfliegt aus seinem Nest, ist Jesaja 16,2, Sprüche 27,8, 6,2 das Bild der unsteten Flüchtigkeit. Gejagt, ja gejagt wie einen Vogel, wie Vögel, die in der Falle ergriffen werden, wie ein Vogel in der Hand des Jägers, ist Klagelieder 3,52, Kohelet 9,12 und Sprüche 6,5 Ausdruck für ein unablässig bedrohtes und bereits von Not ergriffenes Dasein. Für alles Geflügel sind Sprüche 1, 17 und 18 Netze ausgespannt und lauern auf ihr Blut und ihr Leben. Vereinsamt wie der Vogel auf dem Dach ist Psalm 102, 8 der Unglückliche und ist Jesaja 38, 14, ich gurre wie eine Taube, Jeremia 48, 27, Nachum 2, 6 und Jesaja 59, 11. Und so weiter, speziell die Taube, ein Bild klagenden, wimmernden Leidens. Wir glauben darum, nicht fehlzugehen, wenn wir auch im Opfer den Vogel als Ausdruck eines prekären, leidenden, unglücklichen Zustandes oder besser einer in prekären, leidenden, unglücklichen Zuständen sich befindenden Persönlichkeit begreifen. Dass im auf- und absteigenden Sündopfer das Vogelopfer das Opfer des Armen ist, und sonst direkt vorgeschriebene Vogelopfer sich nur bei leidenden Körperzuständen, dem ausflusshabenden Mann, der ausflusshabenden Frau und der Gebärenden finden, kann dieser Auffassung nur zur Stütze dienen. Es begriffe sich ebenso, warum Vögel nicht zu Schlamim dienen, also zu Friedensopfern. Ist doch der Schlamim-Begriff, der Begriff des ungekürzten, ungetrübten, glücklichen Zustandes, eben das Gegenteil desjenigen, der im Vogelopfer zum Ausdruck kommt. Auch zum Opfer der Gesamtheit sind sie untauglich. Die nationale Gesamtheit als solche, insbesondere die Nation, wie sie im jüdischen Gesetzesheiligtum zum Ausdruck kommt, kennt nach dem Ausdruck der Weisen keinen Tod und keine Armut. Die Nation im Galut, im Exil, hat eben kein Heiligtum mehr. Übereinstimmend mit dem Leidenscharakter des Vogelopfers fällt dabei auch das Erfordernis der Männlichkeit des Geschlechts und der völligen Unversehrtheit des Körpers weg. Und erklärt sich auch der Wegfall des Handaufstützens, das überhaupt nur zunächst bei Opfern stattfindet, die vorzugsweise dem Begriff der Tatenweihe angehören und daher schon beim Pessach, beim Zehnten und beim Erstgeborenen fehlt. Umso weniger daher bei Opfern seine Stelle findet, die vielmehr den Menschen im Zustande leidender Schwäche vergegenwärtigen. Es fragt sich nun, ob sich ebenso leicht die hier vorliegenden Opferhandlungen des Vogelbrandopfers aus dem Begriffe des Opfers des Leidenden erklären. Und wir dadurch berechtigt wären, das Vogelbrandopfer ebenso als das Brandopfer vom Standpunkt des von Gott verhängten leidenden Geschickes zu begreifen, wie uns das Rinderbrandopfer als das Brandopfer vom Standpunkt des von Gottes Leitung geweideten Lebensgeschickes erscheinen. Sämtliche Handlungen des Vogelbrandopfers, das Abkneifen des Kopfes, das Ausdrücken des Blutes an der Wand des Altars, das Entfernen des Kropfes, das Durchreißen an den Flügeln, verglichen mit den entsprechenden Handlungen der Schlachtung, des Sprengens des Blutes, des Waschens der Eingeweide, der Zerlegung des Rinderbrandopfers, ergeben auf den ersten Blick den gemeinsamen Charakter verübter Gewalt. Während Schlachtung, nicht Tötung, Vernichtung, sondern die Erhebung des Tieres in den Kreis jüdisch-menschlicher Bestimmung bedeutet und die Anwendung von Schlachten für Töten im Allgemeinen nur eine übertragene sein dürfte und Schlachten daher auf menschliche, künstliche Weise geschieht, ist Abkneifen des Kopfes mit dem Fingernagel vom Nacken aus durchaus eine Handlung, die den Charakter roher, nicht künstlich menschlicher, daher auch nicht mit dem Messer, vielmehr gewalttätiger Vernichtung an sich trägt und die eine Analogie nur im Brechen des Nackens des Erstgeborenen des Esels und im Brechen des Nackens des Kalbes findet. Das ist, wenn ein Toter gefunden ist und man nicht weiß, wer ihn getötet hat, dann ist dieses Opfer des Kalbes. Ganz in demselben charakteristischen Gegensatz steht das Ausdrücken des Blutes an die Altarwand zu Aufnehmen und Sprengen des Blutes. Und ebenso entschieden das Herausreißen und Wegwerfen des Kopfes und Durchreißen des Körpers an den Flügeln zu der Behandlung der Eingeweide und der Zerlegung der organischen Teile beim Rinderbrandopfer. Alle diese beim Vogelbrandopfer vorgeschriebenen Handlungen offenbaren einen entschiedenen Zusammenhang mit den von uns aus der sonstigen metaphorischen Bedeutung des Vogels geschlossenen Begriffe eines wehrlos leidenden Zustandes, als dem diesem Opfer zugrunde liegenden Gedanken. Wir begreifen so dann auch schon bei dieser vorläufigen Erwägung, warum das Abkneifen nicht so wie das Schlachten durch einen Nichtpriester geschehen dürfe. Abkneifen drückt nämlich nicht wie Schlachten eine Handlung aus, die von dem Darbringer des Opfers als sittliche Vorbedingung für den Eingang in den Kreis des Heiligtums an sich selber zu vollbringen ist, sondern gehört wie Ausdrücken und die folgenden Handlungen zu dem Gesamtbegriff, den hier das Heiligtum zum Ausdruck bringt. Daher sie durch den Diener des Heiligtums, den Priester und darum auf der Höhe des Altars wie das Räuchern zu geschehen hat. Versuchen wir nach diesen Voranschickungen nunmehr, die Handlungen des Vogelbrandopfers in Begriffe zu übersetzen. Es ist der Leidende, der im Vogelbrandopfer den ihn Gott näherbringenden Fortschritt sucht. Er übergibt sich als Taube dem Priester. Nicht in die mitternächtliche Seite des materiellen Daseins, in den lichten Süden der Geisteshelle und hinan zu der Höhe des Altars bringt der Diener des Heiligtums, der Priester, den Ausdruck seiner Persönlichkeit, die Taube, und lehrt durch Abkneifen auf der Höhe des Altars, dass auch das Erdulden drückendster Leiden von härtester Gewalt mit zu den Aufgaben gehöre, deren Lösung die sittliche Höhe des Gesetzesaltars von uns erwartet. Ja, hier kommt noch als Hintergrund, das habe ich in die Fußnote gebracht, dass die einzelnen Himmelsrichtungen von Hirsch so interpretiert werden, weil die Menorah, also der Leuchter, auf der Südseite stand, dass die Seite des Lichtes und des Geistes ist. Und darum auch an dieser Seite die Vorderseite des Altars und der Aufgang zum Altar war, sodass auch damit die Annäherung zu Gott zum Ausdruck kommt. Aber daraus ergibt sich dann, dass die Rückseite nach Norden ist. Und da steht der Tisch, der das Materielle zugewandt hat. Und er schreibt dann noch, alle Opfer mit besonderem Heiligkeitsrang, also zunächst Brandopfer, Schuldopfer, Sündopfer, Opfer, die alle das Gemeinschaftliche haben, dass sie Verirrungen am Tatenleben voraussetzen, deren Schlachtung ist im Norden und die Aufnahme ihres Blutes in einem Dienstgefäß ist im Norden. Lassen zuerst das Opfer seine Stellung auf der Nordseite, der Seite des materiell-sinnlichen einnehmen, dort sein Selbstsein durch Schlachtung enden, dort sein Eingehen ins höhere Sein des Heiligtums durch Aufnahme beginnen. Im materiell-sinnlichen liegt die Wurzel jeden Mangels an sittlichem Fortschritt oder sittlicher Festigkeit. Das nochmal als Hintergrund zu dem, was er hier über die Darbringung des Vogelopfers sagt. Ja, dann, durch Ausdrücken an der obersten südlichen Altarwand, dass die sittliche Anforderung im Leiden heiße, mit aller Energie sich an die Höhe des Ideals der Tora anzuklammern, selbst bis zum Ausdrücken, gleich Verluste aller Lebenskraft. Jeder in solcher Prüfung verlorene Lebenstropfen fällt auf die Höhestrahlen des jüdischen Berufes. und Entfernen des Kopfes mit dessen Federn, würde uns selbst jeder äußere Schutz der Existenz, ja alle Möglichkeit der Existenzerhaltung selbst gewaltsam entrissen und unser kraftloser, blutleerer, nahrungsloser Leib, durchgerissen an den Flügeln, gewaltsam zerrissen, auch im hingebungsvollen Erdulden solcher härtester Prüfungen wird, wie in lebenvollster, gottdienender Tat, das Göttliche auf Erden genährt. Beide Seiten der Lebenserscheinungen, das ergebene Dulden wie das heitere Schaffen, gehören zur Lebensaufgabe der jüdischen Höhe. Auch den blutleeren Kopf, auch den blutleeren, nahrungsberaubten, zerrissenen Leib. Und es übergibt der Priester es auf den Altar, hin zum Verdampfen, auf die Hölzer, welche auf dem Feuer sich befinden. Ein Emporopfer ist es, ein durch Feuerhingebung zu gestaltender Willfahrungsausdruck an Gott. Das ist die Übersetzung von Vers 17, so wie Hirsch es übersetzt. Auch er wird Beitrag zur Nahrung des Gottesfeuers auf der zu Gott emporstrebenden irdischen Höhe. Wird Feuergabe des Willfahrungsausdrucks an Gott. Auch solches Sterben ist bedeutsam in Gottes Augen von denen, die sich in Liebe ihm aufopfern. Nach Psalm 116, 15. Ja, ich denke, im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich ganz leicht zu verdauern, der Text. Ja, Anmerkungen dazu. Anne.
Ich habe eine ganz simple Frage. Weiß eigentlich das Volk, was da versammelt ist, welches Tier zu welchem oder welcher Mensch welches Tier da geopfert hat? Ist das, haben die alle Namen da oder ist das anonym?
Also es ist schon wichtig, dass klar ist, wer welches Opfer gebracht hat. Das Opfer muss für seinen Besitzer, seinen Darbringer dargebracht werden. Und da darf auch nichts vertauscht werden. Also das müssen die Priester sicherstellen. Ist natürlich auch, das muss nicht notwendigerweise das ganze Volk, das da versammelt ist, haben. Die Opfer, die hier in Levitikus 1 beschrieben werden, sind ja auch freiwillige Opfer, also die nicht zu einem bestimmten Fest oder so dargebracht werden. Das ist ziemlich willkürlich oder zufällig, wie die dargebracht werden und schwer zu sagen, ob da großer Andrang war oder nicht. Also es ist auch nicht etwas, wo sozusagen die Anwesenheit des Volkes erforderlich war, weil es eben keine Opfer der Allgemeinheit, sondern Privatopfer waren. Und was also wichtig ist, ist der Zusammenhang zwischen der Person, die das Opfer darbringt und ihrem Opfer. Was die anderen Anwesenden dazu darüber wissen, spielt eigentlich keine große Rolle. Frau Fricke.
Das mit den Tauben, mit den Vögeln, haben wir ja auch in der Bibel bei Lukas bei Vorstellung von Jesus im Tempel. Da bringt seine Mutter eben zur Auslösung der Erstgeburt ihres Sohnes auch, steht in meiner Bibel, zwei Turteltäubchen und zwei Tauben mit zum Auslösen.
Ja. Woraus man eben schließen kann, dass Maria und Josef relativ arm waren, denn ja, für die Gebärende sind eben unterschiedliche Opfer je nach ihrem Vermögen vorgesehen und da ist eben das Vogelopfer das weniger teure als ein Opfer von Klein- oder Großvieh.
Ja, nee, nur da kommt das,
ja, ja, das
auch
ist,
in der
steht
christlichen
da,
Bibel vor, als Schlachtopfer schreiben die das aber auch tatsächlich.
Ja, das ist kommt ja auch, die Ikonen, die das darstellen, die zeigen ja auch Maria immer mit den beiden
ja, genau,
Vögeln, die sie darbringt.
Genau, ja, mit Simeon. Finde ich nur spannend, dass das da auch wirklich dann so auftaucht, ja. Ist mir nur eingefallen.
Ja. Ja, das zeigt auch nochmal, wie selbstverständlich denn letztlich doch der Tempelkult auch im Hintergrund des Neuen Testamentes steht und gerade eben in der Kindheitsgeschichte von Lukas muss man eigentlich diese Dinge kennen, um die Einzelheiten zu verstehen. Anita.
Mir ist nochmal durch den Kopf gegangen, hier wird ja der Vogel, der umherfliegt, generell als wehrloses Dasein dargestellt. Wie passt das mit der Taube des Noah zusammen?
Das war eine Ausnahme. Also ich denke, also er bringt hier eine Menge Beispiele, die dieses Bild ergeben, aber noch nicht, noch lange nicht alle. Es gibt ja auch den, das ist auch der Name heute für den Spatzen, das gilt eigentlich für der frei fliegende Vogel. Also es gibt durchaus auch das Bild des Vogels, der eben den Vorteil hat, sich in die Lüfte erheben zu können und da ganz frei ist. Also es ist sicher nicht das Einzige, was er bringt, aber er kann schon eine ziemlich hohe Zahl von Bibelversen anführen, die in dieses Bild auch hineinpassen.
Ja, und die andere Frage, die ich mir noch gestellt habe, also jetzt jenseits mal dieser fürchterlichen Brutalität, wenn man sich das vorstellt, aber wenn man das gleichzeitig noch mal auf den Leidenden überträgt, ist das ja also ein hohes Lied des ergebenen Duldens, des Märtyrer-Daseins. Aber das ist ja, habe ich nie so verstanden, dass das so einhellig eine jüdische Wahrnehmung ist. Und ich habe auch gedacht, wie werden das Menschen lesen, ich sag mal, nach der Shoah, so einen Text. Das ist ja auch noch, also finde ich auch noch, also diese Frage von ganz Opfer, Brand, Opfer und dann diesen Text habe ich auch, also nicht auch hochgradig schwierig.
Also mir ist dabei gerade aufgefallen, dass dieser Text von einem Rabbiner geschrieben wird. Man könnte sagen, eigentlich in der besten Zeit der Emanzipation der Juden. Also Ende des 19. Jahrhunderts, die Juden waren rechtlich gleichberechtigt. Hirsch hatte schon an einer Universität studieren können, hatte auch irgendeinen kaiserlichen oder königlichen Orden bekommen, und war in dem Sinne also wirklich deutscher Staatsbürger und auch deutscher Patriot. Und gerade für seine Generation war diese Leidenserfahrung eigentlich weniger da. Und dass er das trotzdem so stark bringt, das hätte ich eher bei jemandem zur Zeit der Kreuzzüge, der Pestpogrome, der Chmelnytskyj-Pogrome, was auch immer erwartet. Und da gibt es natürlich diese auch solche Texte. Das werden wir vielleicht auch, denke ich, ja, bei unserer zweiten Reihe über die Opfer zur Bindung Isaaks nochmal sehen, wie da schon auch, ja, ich denke auch eben eine Gemeinschaft, die wirklich sich in dauerndem Leiden befindet, verfolgt ist, zumindest ein spiritueller Ausweg kann sein, auch in diesem Leiden noch einen Gottesdienst zu sehen. Das ist nicht was, denke ich, was man von außen oktroyieren darf, nur nach dem Motto zu sagen, du musst das jetzt so annehmen, dann wird es hochproblematisch. Aber wenn Leute sich, die in diesem Leiden sind, sich das selber so sich damit auseinandersetzen, dann kann das vielleicht auch eine Hilfestellung sein. Aber und gerade eben die Bindung Isaaks wird da auch so als ein Beispiel für die Hingabe gegeben und wo dann durchaus neben der Leidensverherrlichung kommt auch die Kritik. Auch wieso kommt bei uns kein rettender Engel, der das Kinderopfer verhindert? Das gibt es auch. Und da ist eine sehr breite Palette da. Und ich fand es schon auch spannend, dass eben gerade Hirsch in seiner historischen Situation doch sozusagen die ganze lange jüdische Leidensgeschichte nicht vergessen hat und trotzdem eben auf das in seiner Zeit gar nicht so Aktuelle eingeht und das so darstellt. Und ich fand es schon auch beeindruckend, dass er die Brutalität des Vogelopfers nicht leugnet, sondern das wirklich auch so sagt. Und in dem Sinne tue ich mich vielleicht sogar dann leichter mit seiner Interpretation des Vogelopfers als mit seiner Interpretation des Brandopfers, des Rinderbrandopfers, wo das Ganze, ja, das Tier wird erhoben zu einem bestimmten Zweck hin, aber das Tier stirbt schließlich und endlich. Und da frage ich mich, ob das da das Anerkennen der Brutalität beim Vogelopfer nicht ein Stück ehrlicher ist als der Versuch, das bei dem Rinderbrandopfer irgendwie in was, in eine Weihe hin wegzuinterpretieren. Ja, also in dem Sinne kann ich ganz ehrlich sagen, bin ich froh, dass es diese Opfer nicht mehr gibt. Und auch wenn es genug Leute gibt, die da heute von träumen, die wieder einzuführen, sehe ich noch nicht, dass das passieren wird. Was jetzt zumindest daran liegt, dass die Opfer ja eben nur an einem Ort dargebracht werden können. Und solange das an diesem einen Ort nicht geht, kann es nicht passieren. Und darum sind wir relativ sicher, würde ich sagen. Ja, nächstes Mal hätten wir dann noch ein etwas weitergehendes Thema, die Frage, wie es mit Menschenopfern in der Bibel aussieht, auch ein bisschen Übergang zu der zweiten Reihe über die Bindung Isaaks. Ich bin noch nicht ganz sicher, wahrscheinlich wird es auch hauptsächlich um das Moloch-Opfer gehen, wo man auch umstritten ist heute, ob das überhaupt wirklich ein Menschenopfer war oder was anderes. Wahrscheinlich auch nochmal die Frage der Erstgeborenen, ob da ursprünglich auch mal ein menschliches Erstgeburtsopfer gegeben hat. Also das sind so in etwa die Dinge, die uns erwarten könnten beim nächsten Mal. Gut, dann wünsche ich bis dahin eine gute Woche.
Ja, auch.
Genau.